Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kommittwoch, der Podcast für alle, die etwas bewegen wollen. Mein heutiger Gast ist Petra Mechels. Sie ist seit vielen Jahren ehrenamtlich aktiv, unter anderem beim Arbeiter-Samariter-Bund, im Paritätischen Wohlfahrtsverband Thüringen und war lange Vorsitzende des Vereins Barrierefrei in Thüringen. Mit ihr spreche ich darüber, warum Barrierefreiheit nicht nur Menschen mit Behinderung betrifft, sondern uns alle. Und warum Barrierefreiheit oft dort beginnt, wo wir bereit sind, unsere Perspektive zu verändern. Petra gibt Einblicke in ganz konkrete Herausforderungen. Von Gehwegen mit Stolperfallen über unzugängliche Webseiten bis hin zu einem Ehrenamt, das dringend neue MitstreiterInnen sucht. Sie berichtet von Werkstätten, die mehr als ein Job sind, von digitalen Barrieren, die wir alle mit beeinflussen. Und von einem Anzug, der Menschen spüren lässt, was Einschränkung im Alltag bedeutet. Ich verspreche dir, diese Folge regt zum Nachdenken an. Und hoffentlich auch zum Handeln. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Episode.
Und jetzt bist du ja nicht nur in deiner Freizeit viel unterwegs, wie ich dich jetzt so kennengelernt habe, sondern du engagierst dich ja auch in diversen Vereinen und bist schon seit Jahren ehrenamtlich ja aktiv und ich glaube auch nach wie vor hoch motiviert, so wirkst du zumindest auf mich. Und was hat dich denn ursprünglich motiviert, dich überhaupt für Barrierefreiheit einzubringen?
Was mich motiviert hat, die eigenen Erfahrungen, aber auch die Erfahrung von meiner Freundin, die im Rollstuhl saß und andere Menschen kennengelernt. Wenn man eine Behinderung, Beeinträchtigung hat, dann begegnet man in Selbsthilfegruppen, aber auch in anderen Bereichen Menschen, die eine Behinderung, Beeinträchtigung haben. Und dann hört man, tauscht sich aus, wo haben diese ihre Probleme, Hindernisse, Hürden, um von A nach B zu kommen oder irgendwas zu lesen oder Informationen zu bekommen und so weiter und so fort. Und da ist es halt wichtig, dass man sich gegenseitig austauscht und dann sagt, die Probleme müssen wir lösen. Und das war eben der Anfang. 2009 haben wir Barrierefrei in Thüringen gegründet. Da wurde die UN-Behindertenrechtskonvention von Deutschland unterzeichnet. Und das war ein Grund, das auch umzusetzen in der Region in Thüringen.
Und wenn du sagst, du hast jetzt durch die eigene Erfahrung, magst du das vielleicht noch erläutern, weil die Hörer kennen dich ja noch nicht sozusagen, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, was da wirklich auch der innere Antrieb war?
Ich habe gemerkt, wie schwierig es ist, von A nach B zu kommen als Blinde. Ich muss ja auch dazu sagen, dass ich im ländlichen Raum lebe, wo das nicht alles so einfach ist. Wir haben schon, wenn ich an Berlin denke oder an größere Städte, wird schon versucht, Leitsystem für Blinde umzusetzen und einzubinden. Aber es ist eben schwierig. Und wenn man da an einem Waldesrand wohnt und selbstständig werden wieder möchte, dann muss man ja bestimmte Dinge sich einprägen. Und aber es hat eben Schwierigkeiten. In den letzten Jahrzehnten sind so viel räumliche, bauliche Veränderungen gemacht worden, was teilweise sehr schön ist, aber eben für mich persönlich auch dazu führte, dass ich eben nicht so einfach von A nach B kommen konnte. Und das betrifft nicht nur Blinde und Sehbehinderte, aber auch jemand, der in der Mobilität eingeschränkt ist und so weiter. Und da habe ich gesagt, das muss man ändern, da muss man was machen. Und ich fahre mit der Bahn von hier nach Erfurt oder in eine andere Region. Und wie schwierig das da ist, wie komme ich da zurecht alleine, beziehungsweise auch, dass ich merke, dass ich aussteigen muss, was in den 90er Jahren einfacher war. Ja, da war immer mal jemand, aber da ging die Türen auf, da wusste ich, wo ich bin mit der Zeit. Heutzutage, wenn der Zug Verspätung hat, weiß ich ja nicht, wo stehe ich denn, wo bin ich. Und da sind die Ansagen, das haben auch Menschen mit Behinderung erreicht bei der Bahn, dass in den Zügen angesagt werden, welche Station wir einfahren und wo man aussteigen muss, auf welcher Seite. Also das ist so ein Prozess, wo man die Leute, die Verantwortung tragen bei der Bahn oder in der Kommune, bei Bauamt oder Unternehmen, dass man die dann überzeugt und sagt, davon profitieren alle.
Du sagst gerade, davon profitieren alle. Das ist auch, glaube ich, so ein Leitsatz gewesen in dem Verein, den du schon angesprochen hast, in dem Barrierefreien Thüringen e.V., der sich ja jetzt in der Auflösung befindet, leider muss man sagen, weil ich glaube, du warst auch eine ganze Zeit lang. Und wenn ich dich richtig verstanden hatte, gab es Schwierigkeiten, neue aktive Mitglieder zu finden, die auch Verantwortung übernehmen wollen. Und was glaubst du, woran liegt das? Oder was hat sich vielleicht auch gesellschaftlich verändert in den letzten Jahren? Du hast ja jetzt, wie gesagt, einmal aktiv in dem Verein mitgewirkt und hast jetzt die Auflösung mitbetreut. Also stellst du da Veränderungen fest, was das Verantwortung übernehmen angeht für das Ehrenamt?
Das kann man nicht so einfach sagen. Es gibt mehrere Gründe. Ein Grund ist, dass viele junge Leute auch in Thüringen mit Behinderung oder ohne wegziehen und flexibel sind in ihren Arbeiten und Veränderungen durchführen. Und das merkt man, dass viele sagen, ich will nicht mehr in einen Verein jahrzehntelang gebunden werden. Und das andere ist, wenn wir Projekte haben, da haben wir schon junge Leute gefunden, die das interessant und wichtig fanden und da mitgemacht haben. Aber auch wenn man ein Projekt durchführt und Fördermittel bekommt, da muss einer die Verantwortung übernehmen.
Ja.
Das ist halt dann schwierig, also weil das auch eine Herausforderung ist, mehrere Gruppierungen zusammenhalten muss und immer auch aufs Geld schauen muss und die ganze Abrechnung und so weiter. Also das ist nicht leicht, das wollen viele nicht. Das ist gefühlt, ist das auch umfangreicher geworden. Und wenn man im Vorstand ist, ich war die 15 Jahre Vorsitzende von diesem kleinen Verein, ist es schwierig, das Rechtliche, Gesetzliche immer durchzusetzen und an alles zu denken und zu machen. Und das erfordert viel Zeit und Kraft und Energie. Und das wollen sich auch manche nicht mehr antun. Die wollen was bewegen, ja, aber einen Verein sich anbinden und dann diese Dinge noch zu machen, das wollen viele nicht. Die wollen die was erreichen, was umsetzen, was der Verein vielleicht auch mal gemacht hat. Das ist die einen Möglichkeiten, dass viele sagen, nee, einen Verein will ich nicht. Ich unterstütze euch oder ich mache mal in einem Projekt mit, aber nee, mich nicht binden.
Also da geht es auch wahrscheinlich um schnellere Ergebnisse zu sehen. Ne? Also wenn man umsetzt, hat man ja auch immer ein Ergebnis. Aber bevor man was umsetzt, muss man ja auch Dinge ja vielleicht beantragen, sich über Finanzierungen klar werden. Ne? Sind die Gelder überhaupt da? Wen muss ich vielleicht auch fragen, ob ich das umsetzen darf? Also da gehört ja auch ein administrativer Aufwand dazu. Also es ist leider nicht immer nur, ich sag jetzt mal ganz plakativ, die Schaufel in die Hand nehmen und loszubuddeln sozusagen, ja. Es braucht halt auch Planung und man muss sich mit ganz vielen Dingen abstimmen, weil ein Verein ist halt auch ein Verein, ne? Also das ist ein bisschen anders, als wenn man jetzt als Privatperson einfach sagt, ich mache das jetzt mal schnell. Und wir haben es gerade schon angesprochen, dass euer Leitsatz war, von Barrierefreiheit profitieren alle. Was bedeutet dieser Satz für dich persönlich und warum glaubst du, ist es ja wichtig, das Thema Barrierefreiheit mehr in den Vordergrund zu rücken, eben auch für alle, dass wirklich alle davon profitieren und dass man das nicht nur so abstempelt, naja, das geht mich ja gar nichts an, ich bin ja gar nicht betroffen. Wie schätzt du das ein?
Ja, das ist auch ein großes Problem noch bei den Verantwortlichen, ob das in Behörden ist, auch Institute, Einrichtungen, aber auch Firmen und so weiter, die sagen alle barrierefrei. Das ist für eine Gruppe von Menschen mit Behinderung, aber das stimmt nicht. Wir müssen dran denken, dass wir jetzt demografischen Wandel, gerade in Thüringen, haben ja ein zunehmend hohes Alter, Durchschnittsalter im Freistaat und das wird auch nicht besser werden. Das ist das eine, dass auch die älteren
Menschen... Wobei alt werden ja nicht was Schlechtes ist, möchte ich hier mal kurz einwerfen.
Nein, das ist auch nichts Schlechtes. Aber wenn ich hochbetagt bin und Beeinträchtigungen habe und die kommen oder können kommen, dann ist es gut, wenn da Hindernisse, Hürden abgebaut werden und diese Menschengruppe auch sich bewegen kann. Und dann haben wir auch Menschen, die unsere Muttersprache nicht so gut sprechen oder nicht die erste Sprache ist. Und es sind alles so Dinge, wo ich dran denken muss, was ich machen muss, um Gesellschaft auch zusammenzurücken. Und es kann ja auch ein junger Mensch, der fit ist und einen Sportunfall haben, dann ist er auch ein paar Wochen gebunden und merkt dann mit Schrecken, wie es ist, im Zug in so einen alten Waggon einzusteigen mit 3 Stufen und Abstand und vielleicht das Bein in Gips ist.
Absolut. Ich sehe es hier immer bei mir direkt in meiner Wohngegend. Also wir haben so einen Innenhof, wo ein kleiner Spielplatz ist und da sind natürlich viele Spielgeräte. Die werden natürlich dann nicht am Ende des Tages oder zwischendurch mal weggeräumt und wir haben durchaus in der Nachbarschaft Menschen mit Rollatoren, Menschen, die im Rollstuhl sitzen, Menschen, die mal auf Krücken gehen müssen, weil sie sich verletzt haben. Und da stelle ich mir halt immer vor, ist ja ganz schön und gut, diesen Spielplatz zu haben und der ist auch notwendig, der wird gebraucht, ist alles schön und gut. Aber kann man dann nicht dafür sorgen, dass der ein bisschen, ja, auch bei seinem Bereich bleibt und die Spielzeuge nicht kreuz und quer auf jedem Gehweg halt umherliegen? Weil ich mir halt vorstelle, wenn ich jetzt im Rollstuhl sitze, wie soll ich das jetzt wegkriegen? Ich kann ja meine Beine nicht bewegen und das einfach wegschieben oder so, ne? Vielleicht bin ich auch im Oberkörper irgendwie eingeschränkt unterwegs. Also da sind natürlich im Alltag immer irgendwo Hindernisse und da fehlt mir persönlich, wenn ich Menschen beobachte und wenn ich durch die Straßen gehe und so weiter, dann fehlt mir da immer die Aufmerksamkeit und der Blick auch dafür. Und wenn ich dann in die Kommunikation gehe und sage, können wir denn nicht hier ein bisschen mehr Ordnung schaffen und uns darauf einigen, dass diese Gerätschaften an bestimmten Stellen eben nur gebraucht werden und nicht überall, damit eben Menschen, die ein Handicap haben, hier auch die Wege nutzen können. Und das Gleiche ist, wenn es um abgesenkte Bordsteinkanten zum Beispiel gehen, ne? Also das in meiner Straße, in der ich wohne, beachtet das so gut wie keiner von den Autofahrern, muss ich mal wirklich so deutlich sagen. Und auch das Ordnungsamt scheint das nicht großartig zu interessieren, ne? Und ich frage mich jedes Mal, wie machen das Rollstuhlfahrer, Menschen mit Rollatoren, diesen Bordstein darunter zu kommen, weil die können sich ja nicht selber anheben oder so, ne? Und eine ältere Dame oder ein älterer Herr kann auch seinen Rollator nicht einfach mal so anheben. Ich finde es auch schon nervig mit dem Fahrrad irgendwie dann um die Autos immer herumzuschieben und so, ne, damit ich mal irgendwie mit meinem Fahrrad den Bordstein verlassen kann und auf die Straße zu kommen. Und ich merke da, wie gesagt, wenn ich da in die Kommunikation gehe, stoße ich da so ein bisschen auf Widerstand, obwohl ich gar nicht betroffen bin in dem Sinne. Das ist halt sehr, sehr schwierig und deswegen kann ich nur das unterstützen, was du gerade gesagt hast, dass Barrierefreiheit uns allen hilft. Und jetzt habe ich gesehen, dass ihr auch vom Verein, war das glaube ich eine Initiative, den sogenannten Handicap- und Alterssimulationsanzug geschaffen habt. Da war ich mir nicht ganz sicher, ob ihr das quasi erfunden habt in eurer Vereinsarbeit und dass ihr diesen auch ausleiht. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen Hintergrundwissen vermitteln, was es mit diesem Anzug auf sich hat und wozu es den braucht und warum der auch gemietet werden kann und für wen der natürlich auch bestimmt ist.
Wir haben diesen Alterssimulationsanzug Hansi genannt, Handicap-Simulationsanzug. Und Hansi ist die Abkürzung. Und dieser Hansi ist dafür da, für Menschen, die keine Art Beeinträchtigung haben, dass die mal erfahren können, wie es ist, wenn man eine Einschränkung, eine Behinderung hat. Und für diese Menschen das erlebbar machen. Und denn dies ist ganz wichtig. Mit diesem Anzug, der aus verschiedenen Teilen besteht, kann ich simulieren, wie es ist, wenn man stark verschiedene Sehbehinderungen hat oder gar blind ist, wenn man eine Höreinschränkung hat, gehörlos ist oder einen Tinnitus hat, wenn man sich nicht bewegen kann, weil die Füße nicht mehr richtig heben kann, die Knie gerade sind oder wenn man nach einem Schlaganfall beziehungsweise wenn man die Hände, die Finger nicht mehr benutzen kann, bestimmte Einschränkungen und so weiter. Man kann das alles, wenn man sich diese Teile anzieht, man kann den ganzen Anzug anziehen, dann kann man eben bestimmte Dinge machen. Wir sagen dann, laufen Sie mal eine Strecke, versuchen Sie mal was aufzuschreiben. Wir haben das mit Jugendlichen gemacht, die, wo man gesagt hat, spielt mal mit dem Ball mit, wenn ihr bestimmte Teile von dem Anzug anhabt, wie schwierig das ist. Und wenn man diese Erfahrung hat und man weiß ja, man legt den Anzug dann wieder ab oder die Teile, aber man hat dann mal das Gefühl bekommen, dieses Erlebnis, ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, das ist ja gar nicht so. Und wenn ich schlecht sehen kann, wie in meinem Fall, ich bin blind, dann ist das doof, wenn Aufsteller auf dem Bürgersteig sind oder Autos dastehen und ich vom Bürgersteig runter muss und vielleicht über die Straße gehen muss, was teilweise dann ja auch ziemlich gefährlich ist. oder wie du schon erzählt hast, der Rollstuhlfahrer auch runter muss und das gar nicht so richtig geht. Also diese Dinge, diese Erfahrung, das ist wichtig. Und wir haben den Thüringen-Tag in Gotha vom 1. bis 4. Mai. Und da werden wir einen Stand haben, wo wir mit unserem Hansi in Gänsefüßchen da sind und die Leute bitten würden, da auszuprobieren, wie es ist, eine Beeinträchtigung zu haben.
Also es richtet sich tatsächlich an Menschen, die erstmal keine Behinderung haben, sondern da geht's eigentlich ja nicht Betroffene zu Betroffenen zu machen, zu symbolisieren, ja, zu sagen, um da auch genau, einen Denkanstoß zu geben, oder?
Richtig, genau, um eben diese Erfahrung zu machen. Wir haben das auch schon in Firmen gemacht oder in der Bauhaus-Universität, wo angehende Architekten und Bauingenieure die Erfahrung dann machen, wo die eben dann auch, wie ist das, an was muss ich denken oder weil das in vielen Bereichen noch so ist, ach, barrierefrei. Ja, ja, wir machen das. Und wenn man dann zukommt, wenn der Plan, wenn das schon alles fast fertig ist, man dann sagt, naja, das ist eigentlich nicht barrierefrei. Mhm. Da sind 3 Stufen, die Wohnung ist halbwegs, naja, aber es sind an so vielen Grunddingen nicht gedacht worden, obwohl wir haben Normen und wir haben Bauordnungen und Gesetze und sonst ist viel da, aber es schwankt alles noch sehr viel.
Ja, und weil es eben auch oft von Menschen gemacht wird, die nicht betroffen sind und die auch nicht mit einbezogen werden, ne? Sondern man geht dann von einem Zustand aus, der aber gar nicht da ist und gar nicht gebraucht wird. Ich glaube, das gilt nicht nur für barrierefreies Wohnen, Leben im Alltag und so weiter, sondern auch für ganz viele andere Bereiche noch. Und das ist immer super schade. Umso schöner ist es, dass ja auch Betroffene, ich glaube, schon mehr in dieser Zeit eingebunden wären, aber immer noch nicht genug.
Das Problem ist auch, dass barrierefrei eben nur für eine bestimmte Gruppe gesehen wird, aber Menschen, die fit sind, profitieren genauso von Barrieren. Die haben ja damit keine Probleme, wenn da die Barrieren abgebaut sind. Ob das in der Mobilität, in Wohnen, im Bauen, aber auch im öffentlichen Raum ist oder Kommunikation ist. Das ist ja für alle einfacher. Man kommt dann schneller überall hin oder kann sich überall besser informieren. Es ist auch sehr wichtig, den Abbau von Barrieren, also den Abbau von Hindernissen und Hürden, das als ganzheitlich zu betrachten. Beispiel ist, wenn ich eine Veranstaltung plane, dann muss ich wissen, kommen da die Menschen hin mit den ÖPNV? Ist da ein Parkplatz, wenn jemand mit dem Auto kommen muss? Aber kommen die Menschen, wenn der im Rollstuhl sitzt, auch in diesen Veranstaltungsort rein? Und wenn ich jemanden habe, der gehörlos ist, brauche ich eine Gebärdendolmetscherin oder Dolmetscher. Und ich muss bestimmte Dinge beachten. Das muss ich mir, wenn ich die Veranstaltung mache, klar werden. Auch mit den Einladungen erreiche ich damit alle, ob ich das analog und digital mache. Aber wie leserlich und Lesbarkeit sind die Texte? Warum soll ich die Veranstaltung besuchen? Und das sind so viele Fragen und sich auseinandersetzen. Und wenn ich das alles beachte, und da gibt's auch Checklisten, wenn ich das einfach mache, dann profitieren alle. Da ist das viel einfacher. Und ob ich da eine Behinderung oder Beeinträchtigung habe, aber ich profitiere auch davon.
Also das, was du als Probleme schreibst, würde ich sagen, es gibt halt keinen Nachteil für alle anderen, sondern es ist eben wirklich, dass alle davon profitieren und einfach eine gute Veranstaltung erleben. Man nicht drüber nachdenken muss, was ist jetzt mit mir? Gehöre ich dazu? Gehöre ich nicht dazu? Darf ich dahin? Kann ich dahin? Also nicht nur aus Veranstaltersicht, sondern eben von den Gästen her. Ja. Die müssen sich ja dann auch viel weniger Sorgen machen und vorher Dinge abklären, sondern sie können sich halt der Vorfreude hingeben, sagen, cool, ich bin da auf dem Konzert und es gibt eben nicht nur 5 Rollstuhlplätze, sondern eben unbegrenzt so, ne? Dass eben auch eine unbegrenzte Zahl von Menschen an so einem Konzert teilnehmen können. Also ich kenne es aus der Waldbühne in Berlin, wo ich dann auch Zuschauerin war und relativ weit vorne war und irgendwann bin ich mal zurückgegangen und habe mir dann was zu essen geholt und dann habe ich eben diverse Rollstuhlfahrer gesehen und das waren aber ganz, ganz weit hinten Plätze. Also wer die Waldbühne kennt, das ist wie so ein Kolosseum quasi, wie so ein Amphitheater aufgebaut mit sehr hohen Stufen. Und sicherlich waren noch ganz vorne ein paar Rollstuhlplätze, aber ich weiß, hinten gibt's einfach eine begrenzte Anzahl davon. Und das finde ich so schade und ich glaube, es traut sich auch nicht jeder von den Menschen mit Handicap an solchen Veranstaltungen teilzunehmen, weil die Hürden einfach viel zu groß sind, die bewältigt werden müssen. Und wenn ich jetzt so durch die Straßen gehe, klar, man sieht mal hier und da einen Rollstuhlfahrer, man sieht auch Menschen mit Nervenkrankheiten und so weiter, ne? Aber im Vergleich zu wie viele Menschen es tatsächlich gibt, die auch pflegebedürftig sind und an diesen ganzen Veranstaltungen überhaupt nicht teilnehmen können, weil sie gar nicht gehört, gesehen werden und gar nicht wahrgenommen werden, weil sie immer so abgeschottet werden, ist das halt ein Riesenthema. Und deswegen bin ich auch so froh, dass wir das jetzt hier im Podcast besprechen und da vielleicht auch mehr Aufmerksamkeit dafür schaffen können, wie wichtig Barrierefreiheit ist. Und würde ich ganz gerne mit dir über das selbstbestimmte Leben sprechen, weil du ja eingangs gesagt hast, naja, du bist aus der eigenen Motivation herausgegangen und hast gesagt, ne, es betrifft ja mich selber, ich möchte aber gut von A nach B kommen müssen. Ich möchte vielleicht auch nicht auf fremde Hilfe angewiesen sein, sondern ich möchte das selber für mich bestimmen und selbstbestimmt leben mit meinem Handicap. Was würdest du sagen, trifft es das schon, was ich gerade gesagt habe, oder gibt's noch einen anderen Unterschied, warum selbstbestimmtes Leben für Menschen mit Behinderung noch wichtiger ist oder anders ist? Ich bin mir da nicht so sicher, wie ich die Frage richtig formulieren darf und kann. Ich glaube, am Ende des Tages sind wir alles Menschen und wir wollen alle ein selbstbestimmtes Leben haben. Kann mir aber vorstellen, dass selbstbestimmtes Leben für Menschen mit Handicap noch eine andere Bedeutung, noch eine wichtigere Bedeutung hat. Oder wie siehst du das?
Ja, wenn die Voraussetzungen geschaffen sind, dann kann ich selbstbestimmt leben. Das erfordert aber auch immer es kommt immer auch von der Beeinträchtigung, Behinderung drauf an, dass ich mehr Kraft brauche, mehr Energie und Zeit investieren muss. Mhm. Das heißt, ich als Blinde brauche viel länger, um bestimmte Dinge zu erledigen. Das ist mir bewusst. Und wenn ich jetzt älter bin, da brauche ich vielleicht noch länger Zeit und auch manchmal mehr Energie und Kraft aufsetzen. Also es ist schon, wenn ich mit meinem weißen Langstock laufe, muss ich einen Umweg laufen, damit ich sicher zu meinem Punkt komme, wo ich hin möchte. Das ist natürlich auch kraftaufwendend und ich brauche länger. Und ich muss mich eben stetig konzentrieren. Es könnten ja ein paar Hindernisse auf den Weg gestellt worden sein, die sonst da eigentlich nichts zu tun haben.
Ja, das stelle ich mir schwierig vor, dass man quasi im Voraus ja mehr Zeit einplanen muss. Ich würde jetzt sagen, meistens ist es ja so, wenn man jetzt gerade an die öffentlichen Verkehrsmittel denkt, irgendwie mit dem Zug fahren will, dann weiß man, der fährt dann und dann ab. Ich brauche so und so lange für den Weg dorthin und dann weiß ich, wann ich von zu Hause aus los muss, damit ich dann pünktlich am Bahnhof bin, als Beispiel. Und bei dir ist es dann so, dass du mehr Zeit einplanen musst, oder?
Ich plane, also wenn mich mein Mann begleitet, wenn wir laufen, sage ich mal, 15 Minuten und ich würde die doppelte Zeit brauchen. Ich muss immer einplanen, dass irgendwas nicht so sein soll. Wir haben jetzt öfters Löcher, weil Glasfaser verlegt werden sollen. Und da wird viel rumgebuddelt, sag ich mal. Und das ist ja auch gut so, aber da das sich auch stetig ändert, das ist auch ein Risiko, dass ich dann meinen Zug verpasse. Also da muss ich längere Zeiten einplanen. Das muss ich wissen, dass das jetzt so ist. Das war früher nicht so. Und das muss ich annehmen. Also ich muss auch als Behinderte oder als jemand, der eine Behinderung hat, annehmen, dass ich mehr Zeit und Kraft benötige. Und dass ich aber auch Hilfe annehmen muss, wo ich mich mal verlaufen hatte, verrannt hatte, aus welchen Gründen auch immer, da stand ich dann da und dann kam jemand. Also ich muss dann auch zulassen, dass mir die angebotene Hilfe, dass ich die annehme. Das ist auch Menschen mit Behinderung, muss man sagen, man muss manchmal dann die Hilfe annehmen, das zulassen. Ja, und aber man muss dann auch selbstbewusster werden und sagen, ich habe Einschränkungen, ich kann öffentlich das Plakat nicht lesen und bin dankbar, wenn mir das jemand vorliest. Natürlich gibt es jetzt Hilfsmittel, Möglichkeiten technisch, dass man das alles machen kann, aber die Hilfsmittel, die technischen, das muss man lernen, annehmen und stetig trainieren. egal welche Behinderung man hat.
Sprichst du, glaube ich, auch was Wichtiges an, was wir ja gar nicht, also wir meine ich jetzt diejenigen, die keine Behinderung haben, gar nicht sich vorstellen können, weil es einfach, ne, weil wir eben einfach nicht so aufgewachsen sind oder uns damit auseinandersetzen müssen. Und das finde ich immer so ein bisschen auch schwierig, wenn ich selber in meinen eigenen Freundeskreis gucke, habe ich wenig Menschen mit Behinderung. Ja, ich habe niemanden, der im Rollstuhl sitzt als Beispiel. Und ich sage immer, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber ich würde gerne jemanden im Rollstuhl kennen, damit ich einfach deren Bedürfnisse noch ja besser verstehen kann und mein eigenes Verhalten auch reflektieren kann und mehr Verständnis haben kann und so. Und hat sich das irgendwie, was jetzt so Hilfe angeht oder auch Verständnis zeigen, hat sich das verändert in den letzten Jahrzehnten? Hast du da irgendwie, dass sich gesellschaftlich etwas verändert hat? Hast du davon irgendwas mitbekommen?
Kann ich allgemein nicht so sagen, aber es gibt schon Situationen, wo mir nicht geholfen wird, obwohl ich in der letzten Zeit in Begleitung von meinem Mann gegangen bin, weil ich im Moment niemanden habe, der mich unterstützen kann, kein Bundesfreiwilligendienst oder irgendwas anderes. Und meine ehrenamtliche Arbeit allein erledigen muss, obwohl ich ja auch viel von zu Hause erledigen kann. Aber da bin ich froh, wenn ich da irgendwo hin muss, zum Bahnhof oder sowas, eben da eine personelle Begleitung habe, Unterstützung habe, weil eben die Wege sich eben viel geändert hat und die kleinen Baustellen und dies und jenes. Und wie schon am Anfang gesagt, viele Menschen auch keine Rücksicht mehr nehmen und sich keine Gedanken machen. Das Gefühl habe ich. Vielleicht ist es ungerecht, aber da wird das Auto einfach hingestellt. Ich stelle das jetzt hier hin, ob das im Weg steht oder nicht. Und ich hatte Training mit einer Mobilitätstrainerin und die hat gesagt, vor uns ist eine junge Frau mit einem Zwillingswagen. Wir waren auf dem Fußweg und hinter uns kam ein Fahrer und der hat geschrien, wir sollen gefälligst alle vom Fußweg runter. Es war auch ein älterer Herr. Ich habe nichts gesagt, ich bin gleich runtergehüpft und die junge Frau mit ihrem Kinderwagen ist auch runtergegangen und die Trainerin hat gesagt, das geht aber nicht. Die sagt, also sie können doch nicht die Leute hier runterscheuchen, dann müssen sie auf die Straße fahren.
Ja, oder einfach mal einen Moment auch warten, mal kurz einen Moment schieben oder was auch immer. Ne? Also es gibt ja Alternativen. Ja. Aber das deckt sich ja auch mit dem, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Zuparken von abgesenkten Bordsteinkanten. Und da fällt mir gerade noch ein, dass wir im Vorgespräch auch ein bisschen drüber gesprochen hatten, dass es, also zumindest habe ich so empfunden, dass es Schwierigkeiten gibt, allen Bedürfnissen ja gerecht zu werden. Also ne, man kann nicht alle Menschen immer überall mit berücksichtigen sozusagen. Man muss einfach Kompromisse finden. Ich erinnere mich, da hattest du das Beispiel gebracht, eben abgesenkter Bordstein. Und dass eben jemand Blindes die Bordsteinkante braucht, aber ein Rollstuhlfahrer im Idealfall gar nicht diese Bordsteinkante braucht. Ja, was macht man damit jetzt? Also wie geht man da um? Was kann man da für eine Lösung finden? Hast du da Ideen?
Ja, da hat man auch Lösungen nach der Norm gefunden, dass die Absenkung schon 3 Zentimeter runtergesenkt wird. Und in den Städten sieht man das, dass die Leitsysteme, also die Rillenplatten und die Noppenplatten, die eine bestimmte Funktion haben, wo Blinde, die das trainiert haben, dann wissen, hier ist ein Übergang, auch ein sicherer Übergang. Das muss ich ja auch wissen. Und der Rollifahrer, der kann dann eben auch runter. Natürlich ist noch diese 3 Zentimeter für jemanden, der unsicher ist. Wir haben viele, die mit den älteren Menschen, die mit dem Rollator unterwegs sind, die aber nie geschult worden sind, die auch teilweise nicht gut mit dem Rollator umgehen. Da braucht man auch bestimmte Armkraft. Rollator muss richtig eingestellt sein und so weiter und so fort. Also da muss man bestimmte Dinge beachten. Und das für die ist es dann auch schwierig. Aber das ist der Kompromiss. Und das ist auch gut so. Also es gibt nicht die absolute Barrierefreiheit. Die wird es auch in Zukunft nicht geben, weil es immer eine Beeinträchtigung, Behinderung geben wird, wo der sagt, oh, ich kann nicht. Und dann sind die Menschen ja auch unterschiedlich. Wie jeder Mensch haben auch Menschen mit Behinderung, Beeinträchtigung. Der eine ist mutiger, das setze ich aber jetzt in Gänsefüßchen, oder entschlossener und selbstbewusster. und der andere ist ängstlich und getraut sich nicht. Und Facette ist da auch sehr unterschiedlich. Das gibt in meinem Bereich, wo es hochgradig Sehbehinderte und Blinde sind, da gibt es Blinde, die weniger machen, aber manche, die machen eben mehr, engagieren sich mehr, aber arbeiten. Und ja, da gibt es sehr viele. Es gibt einen Blindenrichter oder Anwälte. Und auf der anderen Seite gibt es dann aber welche, die sich eben zu Hause zurückziehen, weil sie sich nicht getrauen. Das hat auch meistens mit dem Umfeld zu tun oder was das für Menschen waren. Es ist eben schwierig, wenn jemand mit über 60 erblindet, der vielleicht im Leben gestanden hat und vielleicht auch ja einen besonderen Beruf gehabt hat und so weiter und auf einmal alles verliert. Für den ist es schwieriger, wieder auf die Füße zu kommen, aus dem Loch herauszukommen, als wenn man jemand jünger ist. Dann hat man mehr Energie und Kraft, um eben aus diesem tiefen Loch herauszuklettern. Das ist mit jeder Behinderung.
Absolut. Und auch für Menschen ohne Behinderung. Also wie du sagst, das betrifft uns ja alle. Das ist ja auch eine Persönlichkeitsfrage. Wie ist man aufgewachsen? Welches Umfeld hat man, wie du schon gesagt hast? Von daher betrifft das ja auch wieder alle. Also deswegen, ich finde es ganz schön, wenn man wirklich so mal festhält und sagt, wir sind alles Menschen und wir sind mit unseren Eigenschaften, mit unserem Charakter, mit unserem Aussehen nun mal alle individuell und auch mit unseren Handicaps. Das Handicap muss ja immer nicht ein offensichtliches Handicap sein. Ja, es gibt ja auch genügend Menschen, die schwer behindert sind, wo man das nicht auf dem ersten Moment sieht. Und da komme ich auf dein Beispiel mit dem Fahrradfahrer zurück, da einfach gegenseitig mal Rücksicht nehmen, weil man ja nie weiß oder auch wenn jemand mal einen schlechten Tag hat, ja, und ein bisschen muffliger drauf ist, dann kann man das auch vielleicht mal kurz verzeihen. Dann muss man nicht gleich auch in die Aggression reingehen oder einfach da ein bisschen verständnisvoller unterwegs sein. Und auch ich finde, das hat was mit Barrierefreiheit und selbstbestimmtes Leben zu tun. Einfach die Rücksichtsnahme und Verständnis gegenüber den Menschen zu zeigen, egal ob mit Behinderung oder ohne. Ich glaube, das gilt für uns alle. Und jetzt bist du aber auch, soweit ich weiß, in
Ich wollte noch was, wenn man selbstbestimmt leben will, was ich vor uns gesagt habe, dieses ganzheitliche Betrachtung und auf der Fläche gesehen. Also das heißt auch, wenn die Wohnung barrierefrei zugänglich ist und nutzbar, und wenn ich dort gut leben kann als Rollifahrer und rauskomme, es kann nicht sein, wenn das bei uns in der Nähe in so einem Dorf bisschen abseits wurde ein wunderschön für Rollifahrer, für Menschen mit Behinderung Wohnung gebaut. Nur das war abseits und die mussten dann leicht einen Hügel herunter. Die Bushaltestelle war sonst wo, aber wenn da ein Bus kommt, wo ich mit dem Rollstuhl nicht rein kann, ist das, sag ich mal, auch, also nicht gut gedacht. Also Absolut, da abseits vom Schuss irgendwas zu bauen, das war gut gedacht, aber nicht gut geplant. Und auch im Gespräch mit Menschen mit Behinderung im Vorfeld nicht gesprochen, was braucht ihr, welche Bedarfe habt ihr? Und ich möchte ja genauso dann in der Nähe wohnen, wo ein Arzt, Apotheke, Einkaufszentrum oder vielleicht auch mal was Kulturelles ist. Und das möchte ich dann, ob ich behindert oder nicht behindert bin, auch nutzen können. Und das ist eben schwierig.
Da bin ich auch schnell bei den Arbeitsstätten sozusagen. Also ich bin immer ein großer Fan davon, alle unter einen Hut zu bringen und gar nicht so zu separieren. Das fängt bei mir bei der Schule an. Ich muss sagen, ich bin da persönlich, aber das ist wieder aus meinem Nichtwissen heraus oder meiner Naivität vielleicht heraus. Ich bin auch nicht für diese ganzen Förderschulen und Sonderschulen, wie es immer heißt, sondern für viel mehr Inklusion. Mir ist klar, dass es für bestimmte Krankheiten auch bestimmte Förderung geben muss und dass es da vielleicht eine extra Klasse für gibt oder was auch immer. Aber es kann ja nicht sein, dass Menschen, die eben im Rollstuhl sitzen oder die agieren können, mit denen man sprechen kann und so weiter, dass die nicht in eine ganz gewöhnliche Schulklasse gehen, sondern sofort irgendwo anders eingestuft werden. Ich denke, Kinder sind ja in der Regel immer erstmal sehr tolerant und die setzen sich ja untereinander damit aus und die wachsen damit auf und dann ist es auch nichts Fremdes mehr. Also ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt, ich nehme jetzt wieder Berlin als Beispiel, wenn ich hier unterwegs bin und ich sitze in der S-Bahn und es kommt eben jemand, der in einem Rollstuhl sitzt und vielleicht auch geistig behindert ist, rein und hat einen Betreuer bei sich oder ein Familienmitglied bei sich. Und dann ist immer der Blick als erstes, dass das jetzt nicht, also dass es ungewöhnlich ist. Und ich würde mir halt so wünschen, dass das gewöhnlich ist, dass wir diese Bilder ja öfter mitbekommen und erleben und dass da eben diese Barriere auch abgebaut wird. Also zwischenmenschlich, zwischen uns sozusagen, dass man auch sich nicht unsicher ist und wenn man sich vielleicht fragt, Mensch, darf ich denjenigen fragen, weil man will ihn nicht bevormunden, nicht, dass er nicht auch alleine zurechtkommt, ne? Das ist ja das, was du vorhin auch gesagt hast. Man ist ja dann vielleicht auch dankbar über die Hilfe, die man bekommt. Und es unterstellt einem ja niemand immer gleich, der kommt selber nicht zurecht, du brauchst jetzt meine Hilfe, sondern das ist ja ein Angebot sozusagen und man kennt sich ja noch nicht. Und dann ist es ja eigentlich nett gemeint. Es passt halt nur nicht immer jeder nett auf, beidseitig, ja. Und deswegen finde ich immer, ja, also wir sollten da vielleicht auch mehr gucken, dass wir da nicht mehr unterscheiden, sondern das einfach als selbstverständlich mehr in die Gesellschaft bringen. Und da ist das Ehrenamt halt super wichtig. Und da bin ich, was ich gerade eingangs gesagt habe, auch wieder beim Arbeitsplatz. Also ich bin einerseits bei Schulen und beim Arbeitsplatz. Und es gibt ja die Behindertenwerkstätten. Ich glaube, es heißt mittlerweile vielleicht eher nur noch Werkstätten als Behindertenwerkstätten. Mhm. Und da bin ich irgendwie so ein bisschen drüber gestolpert, auch wieder mit meinem Inklusions- Utopie-Denken vielleicht. Warum finden so wenig Menschen die Arbeit in gewöhnlichen Unternehmen? Und was können Unternehmen von den Werkstättenleitern und den Chefs dort, sage ich jetzt mal dazu, auch lernen? Also auch im Umgang mit behinderten Menschen oder Menschen mit Handicap. Hast du da eine Idee?
Ja, das ist, ich denke, auch sehr schwierig. Ich weiß, nach der UN-Behindertenrechtskonvention sollten Werkstätten und auch Förderschulen sollten reduziert werden, was bei uns in Deutschland noch nicht so ist. Es gibt verschiedene Gründe. Ich bin teilweise für Förderklassen und ich bin auch noch, dass man zweigleisig fährt, Werkstätten hat und Menschen mit Behinderung auf den ersten Arbeitsmarkt bringt. Und da sehe ich auch große Bedarfe, dass da die Gesellschaft auch mitmachen muss, auch die Firmen, die Unternehmen, um auf dem ersten Arbeitsmarkt jemanden da mit einzubringen. Das heißt auch, ich muss mich auch auskennen, was hat er für Qualifikationen? Das gibt's auch, dass jemand im Rollstuhl tolle Arbeiten leisten kann. Und ich habe eine Dokumentation gesehen im Fernsehen, da ging es darum, dass jemand, der im Rollstuhl war, dass der sogar studiert hat, Medizin studiert hat und Arzt ist. Den jungen Mann hatte man vorgestellt. Also das geht schon. Dann gibt es natürlich Menschen, die eine Beeinträchtigung haben, wo ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten da weiter eingeschränkt sind, die es sehr schwierig haben auf dem ersten Arbeitsmarkt, wo die Unternehmen sagen, wir haben nicht, da wird ja alles automatisiert, wir haben niemanden, der sich drum kümmern kann. Die arbeiten dann ja auch weniger und also es gibt dann immer viele Gründe. Wenn ich jemanden einstelle mit Rollstuhl, muss ich dran denken, dass der da auch zu seinem Arbeitsplatz kommt, dass auch die Toiletten barrierefrei zugänglich und nutzbar ist. Wenn ich jemanden, der blind ist, muss ich wissen, dass der PC, der Arbeitsplatz dann spezielle Software braucht oder jemand, der keine Maus bedienen kann. Und großen Unternehmen müssen, wenn sie die Quote nicht erreichen, Menschen mit Behinderung eingestellt haben, müssen sie das bezahlen und von dem Geld kann man dann abfordern und einen Arbeitsplatz ausrichten, dass der barrierefrei ist für jemanden, was der braucht. Also es gibt ja Menschen, die blind sind, also als Anwalt, der hat dann spezielle Computertechnik oder jemand, der im Rollstuhl sitzt oder eine andere Behinderung, Beeinträchtigung hat, das gibt's ja noch mehr, oder gehörlos ist oder nicht sprechen kann. Also das ist ja sehr vielfältig. Da gibt es schon Menschen, die eine gute Qualifikation haben und da arbeiten und sehr gut sind. Aber es ist noch der Bereich, wo Menschen, die vor allen Dingen schwerstbehindert sind, mehrfach behindert sind, die da schon in den Werkstätten noch sind, die teilweise das auch möchten, weil sie sich dort wohlfühlen und nicht ausgegliedert fühlen und die dort Freunde haben und sich dann auch in den Bereichen von Wohngemeinschaften sich da Unterstützung holen und da zusammenleben. Also man muss das akzeptieren, dass es noch Werkstätten gibt, aber man muss versuchen, die Arbeitgeber müssen versuchen, eben das gerade jetzt im Mangel von Fachkräften auch Menschen mit Behinderung da ihren Platz bekommen.
Und auch unabhängig von Fachkräftemangel sollte eigentlich selbstverständlich sein. Ja, weil nur weil man auch körperlich eingeschränkt ist, heißt ja nicht, dass man geistig nicht mitarbeiten kann und das Gleiche leisten kann. Das ist noch ein weiter Weg. Ich habe aber auch von der Kampagne gelesen, Werkstatt ist mehr als ein Job. Was bedeutet denn diese Werkstatt noch für die Menschen, außer eine geregelte Arbeit oder eine geregelte Aufgabe, Tätigkeit zu haben?
Wir haben in der Nähe hier eine Werkstatt, eine ziemlich große, die auch sehr anspruchsvolle Dinge produzieren, wo die eingelernt werden. Und wenn sie schlechte Tage haben, wenn es ihnen nicht gut geht, wenn sie Schmerzen haben, im Ruheraum ist, die betreut werden, die auch Möglichkeiten haben für Gespräche, wo Betreuer eben dabei sind, die bestimmt an Maschinen arbeiten oder was zusammenbauen oder einpacken, aber die das eben eine Weile machen und dann wieder was Neues lernen und wo sie auch ständig die Möglichkeiten haben, selbstständig bestimmte Dinge dann zu machen, was für sie gut ist, wo sie dann sehen, ich habe das eingepackt, ich packe das ein. Und das ist vielleicht für einige, das ist nichts Besonderes. Aber für den, der vielleicht vorher noch nichts weiter gemacht hat, aus verschiedenen Gründen, das ist schon, stärkt das Selbstbewusstsein. Und wenn dann Schritt für Schritt neue Techniken dazugelernt werden, neue Aufgaben bewältigt werden, das ist dann für den Betroffenen, Das ist wunderbar. Die sind ja jung meistens, wenn sie dann reinkommen, aus dem Umkreis ihrer Familie herauskommen und dann in Wohngemeinschaften selbstständig wohnen, weg von Mutti und Vati vielleicht. Das ist dann auch was. Und die Schulen auch schon in Kita, Kinder mit Behinderung, inklusive Kitas, das ist ja wichtig. Das habe ich bei meiner Enkelin gemerkt. Da war eben ein Junge, der konnte kaum laufen. Und die vierjährigen Kinder haben den links und rechts angepackt und geholfen. Und dann auch in der Schule. Wir haben hier Regelschule, wo eben körperbehinderte Jugendliche in die Schule kommen. Die müssen gefahren werden, die werden da gefahren und die sind in der Schule, in der Klasse. Das bedeutet natürlich, dass neben dem Lehrer da auch jemand dabei sein muss und dass auch die Lehrer das annehmen. Das ist was, wo ich sage, auch die Lehrer müssen lernen. Da habe ich jemanden, der hat die und die Behinderung. Ich muss damit umgehen. Wir hatten schon mal so auch in Schulen, dass wir in Schulen waren. Die Lehrerin war sehr dankbar, dass wir sie informiert haben, was es für Behinderungen gibt und auf was sie achten muss, weil sie sagt, sie hatte keine Ahnung, woher auch, solange ich keine Betroffenen im Umfeld habe oder selbst betroffen bin, weiß ich das nicht. Wenn inklusive Klassen, die Schüler müssen das annehmen, die machen das meistens, wenn das nicht gerade eine Problemklasse ist, sag ich salopp. Und die Lehrer müssen das annehmen und natürlich auch die Eltern. Und wenn die drei Parteien das annehmen, dann kann man das lösen, dass eben jemand, der vielleicht schwerhörig ist, gehörlos ist, der blind ist oder im Rollstuhl sitzt oder eine andere Behinderung hat, dass der da mitmachen kann in der Klasse, ganz normal. Und dazu gibt es dann assistive Unterstützung, die heißen auch in jedem Bundesland anders. Und das wird ja auch anders geregelt in jedem Bundesland. Aber das sind Möglichkeiten und davon profitieren alle, vor allen Dingen zu sehen, Schüler und Jugendliche, die lernen dann, eben zu sehen, wenn ich im Rollstuhl, dann kann ich bestimmte Dinge machen. Ich mache das anders. Wir haben zum Beispiel in Erfurt oder bei Erfurt eine Basketballmannschaft, Rollifahrer, die Deutschlandmeister sind. Und das, also zu lernen, die haben andere Fähigkeiten und Fertigkeiten und das auch als Bewusstsein eingeben. Wenn mir mal was passiert, es gibt immer eine Möglichkeit, eine Lösung.
Absolut. Und auch da sagst du wieder was sehr Wichtiges. Wir können alle irgendwann betroffen sein. Und das irgendwann muss nicht irgendwann in Zukunft sein, wenn man ein Pflegefall ist oder ganz alt ist oder so, ja. Sondern das kann schwuppdiwupps von heute auf jetzt gleich kann sich das Leben so verändern, dass man vom Angehörigen oder vom Nicht-Handicapler, sage ich jetzt mal, zum Betroffenen wird. Ja, und deswegen kann ich immer nur appellieren, für Verständnis, für Respekt, für mehr Selbstvertrauen den Menschen zu geben, ein stärkeres Selbstwertgefühl mitzugeben. Und das sind immer große Worte und das ist immer leichter gesagt als getan. Aber ich finde, ihr mit der Arbeit in eurem oder in deinem Ehrenamt vor allen Dingen auch, ist das ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, da kann man nicht lang genug drüber sprechen. Und wir könnten jetzt wahrscheinlich tageweise uns austauschen darüber, was noch Probleme sind, was Herausforderungen sind, wie man die lösen kann und wie wir die Menschen auch näher zusammenbringen können. Und ich glaube, das ist auch das in so einer Werkstatt, dass es da viel um die Gemeinschaft auch geht, dass man erstmal auch eine Aufgabe, eine regelmäßige Aufgabe hat, irgendwie für sich selbst auch so ein bisschen so Richtung Sinn des Lebens vielleicht auch, ne, dass man eben sich dazugehörig halt auch fühlt und sagt, hier, ich kann auch was schaffen, ich kann auch was machen, auch mit meinem Handicap. Und vielleicht strebt sogar der ein oder andere dann an, auf den ersten Arbeitsmarkt zu kommen und geht dann natürlich dann auch mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein da in so ein Bewerbungsgespräch oder in die Aufgabe rein, als eben vielleicht, wenn man die Werkstatt nicht gehabt hätte oder so, ne. Und ich habe so das Gefühl, in den Werkstätten wird auch viel individueller auf die Menschen geschaut, weil eben da einfach gesagt wird, es hat jeder ein unterschiedliches Bedürfnis, hat jeder ein unterschiedliches Handicap. Was brauchst du? Ne? Also das ganze Thema das arbeitsgerechte Arbeiten sozusagen. Was braucht jemand, damit er seinen Job gut machen kann? Ich finde, da können sich halt auch Arbeitgeber viel von also Arbeitgeber von Unternehmen abschauen, weil oft steht das Individuum eben nicht im Mittelpunkt des Jobs sozusagen. Ja. Und das finde ich immer eine total schöne Sache in der Werkstatt, dass es da halt nicht um diesen Leistungsdruck, um KPIs und was weiß ich was geht, sondern ne, wirklich um die Bedürfnisse, was kann der Einzelne leisten, wie kann der sich auch weiterentwickeln und dass da auch eine Abwechslung geben kann und man mit Stolz da seiner Tätigkeit halt nachgeht. Ne? Und dort arbeiten ja auch, soweit ich weiß, nicht nur Menschen mit Behinderung, auch, sondern auch ohne und so. Ne? Also dass da auch eine Vielfalt einfach herrscht und eine Diversität, wie man immer so schön sagt, ja. Mhm. Und da können sich andere Unternehmen doch eine große Scheibe von abschneiden, glaube ich. Mhm. jetzt haben wir schon ein bisschen immer mal wieder über ältere Menschen gesprochen und es gibt ja in dem Verein Mobilfuchs, wo du dich auch engagierst, auch wieder so ein Leitsatz, will ich mal wieder dazu sagen. Jeder mobile Mensch ist ein Pflegefall weniger. Und das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das wirklich bedeuten kann. Und da frage ich dich, was kann es denn bedeuten?
Ich möchte erstmal klarstellen, Mobilfuchs ist eine Webseite.net, die von zwei tollen Mitstreiter und Freunde, also einmal Eva Tölke und Claudia Carell, die das machen und fachlich Artikel unterlegen, wo es um Bauen, Wohnen, Mobilität geht. Und die da Normen erklären, Gesetze und die aber auch hinweisen, wo es in Barrieren gibt und wie man die abbauen kann. Die Webseite finde ich ganz toll als Information für Interessierte, aber auch für Fachleute. Mhm. Eins ist klar, wenn ich älter werde mit 90 Jahren, was ich jetzt habe von meiner Mutti und da sind noch zwei andere Personen im Haus, das ist mehr Familienhaus und da sind jetzt einzeln die Frauen drinne und das Problem ist, das ist 62 gebaut worden, sehr schöne Wohnung, nur das Problem ist, es ist, die Wohnung ist nicht barrierefrei, altersgerecht. Das heißt, die Bäder sind nicht gut, die Wanne wurde vors Fenster gesetzt, jetzt haben die einen Balkon, aber auf dem Balkon, wenn ich mit 90 und nicht mehr so gut zu Fuß bin und dann gehe ich nicht auf den Balkon, wo ich über eine Stufe steigen muss. Und das ist ein Problem. Aha. Ich kann die Wohnung nicht mehr verlassen, weil es Hochparterre ist und Stufen sind, komme ich nicht runter. und da werde ich schneller zum Pflegefall. Also das heißt, wenn ich die Wohnung gerechter baue, das ist auch nachhaltiger, dass ich eben die Menschen, die dort drinne wohnen, schon seit 60 Jahren, wenn ich das so gestalte, dann bleiben die drinne und können das Haus verlassen, zum Arzt gehen, eben, wenn der in der Nähe ist, oder Apotheke oder einkaufen, so kleine Dinge erledigen oder nur einfach mal rausgehen und ein Stückchen laufen. Das ist eben nicht mehr möglich. Und wenn ich mich nicht bewege und nur im Wohnzimmer sitze, dann brauche ich ambulante Pflege. Mhm. Wenn das nicht mehr geht, muss ich in ein Pflegeheim oder die Familie muss eben die Betroffene pflegen. Und ich kann das hinausziehen. Ich kann selbstständig sein, wenn ich die Wohnung verlassen kann, wenn da keine Stufen sind. Und auch wenn ich einen Rollator benötige oder wenn ich nicht mal auf dem Balkon kann. Und natürlich kosten dann, wenn ich ins Pflegeheim, wir haben Pflegeheime, da sind die Kosten enorm gestiegen. Das ist auch die ambulante Pflege. Meine Mutter muss gebadet werden, weil eine Wanne drin ist. Wenn da eine ebenerdig zugängliche Dusche drinne wäre und Haltegriff, dann könnte sie sich alleine duschen. Aber sie braucht ambulante Pflege und über sie wohnt eine andere ältere Dame, da ist es genauso.
Und das ist halt so wichtig, ne, was dieser Satz auch bedeutet. Jeder mobile Mensch ist ein Pflegefall weniger. Richtig. Also wir schaffen in dem Fall mit dem Beispiel mit der Badewanne, wir schaffen ein Pflegefall, der gar nicht da sein müsste. Ja. Ja, nur aufgrund der Bauweise dieser Wohnung. Ja. Und wenn man sich dessen mal bewusst wird und mehr Beispiele heranzieht, würde man ja erkennen, dass wir lieber dann die Pflegekräfte, die wir haben, anders auch einsetzen können und ne, zum einen zum Gute fürs Pflegesystem, aber zum anderen zugute, jetzt beim Beispiel von deiner Mutti, dass sie da selbstständiger einfach ist, ne, und auch gar nicht dann so in dieses Altersdenken vielleicht reinkommt, sondern selber sagt, nö, ich kann doch noch alleine duschen, geht doch noch alles ganz gut.
Richtig. Aber das ist nicht nur, das ist auch von Menschen mit Behinderung, wenn die Wohnung eben die Bäder und so, das ist, wenn ich neu baue oder wenn ich, wir haben auch eine Fachtagung gehabt, wo eben auch Beispiele gezeigt wird, dass ich aus altem Bestand, wenn ich umbaue, wenn ich bestimmte Grunddinge einführe und umändere, wo ich sage, das ist barriereärmer, dann kann jemand auch rein, der vielleicht gehbehindert ist. Und wenn jemand da sehbehindert ist, dann kann ich noch bestimmte Dinge gestalten, die keine Eingriffe brauchen in die Wohnung. Das fehlt eben, dieses Denken, ja, wir brauchen die barrierefreie Wohnung, aber dann dran denken, dass ich auch das Umfeld, den öffentlichen Raum so gestalten muss, dass da auch sich bewegt werden kann.
Ja, dass es auch attraktiv ist, eben für Menschen mit Behinderungen dorthin zu ziehen und nicht wieder auf so ein Abstellgleis. Ach, ja. Na, ihr könnt ja außerhalb irgendwo wohnen und da seid ihr gut aufgehoben und wir haben irgendwie unsere Checkliste erreicht. Wir haben unsere, wie sagt man, die Zahlen von Neubauten erreicht, ja, und in der Wohnungspolitik. Aber ob das jetzt wirklich sinnig ist und gut handelbar und wirklich auch Mobilität bedeutet für die Menschen, die dort leben, das ist ja die zweite Frage. Das müssen wir wahrscheinlich oft noch mit Nein beantworten, leider.
Ja, es gibt schon Architekten oder ja auch die Wissenschaft, die schon so im kleinen Teil, die sagen, es gibt so Möglichkeiten, eben nachhaltig zu bauen. Da habe ich ein paar, die dann Kinder haben. Und wenn ich kleine Kinder habe, dann habe ich auch Bedarfe im Wohnen. Brauche ich eine größere Wohnung? Baue ich die Wohnung so, dass ich die dann verändern kann, wenn jemand dann alleine ist und die Kinder raus sind? Dann kann die Wohnung kleiner gemacht werden, ohne großen Aufwand. Also da gibt es schon so Dinge wissenschaftlich und gedanklich, die leider in der Fläche nicht so umgesetzt werden. Und das bedauere ich sehr. Und das wäre eben, wo ich dran denke, wie kann ich bauen, dass ich das besser nutze. Das hat auch was mit Ressourcen, mit dem Material zu tun. Und allen, wie kann ich so bauen, dass ich das erhalten, dass ich auch dort wohnen bleiben kann. Und die große Wohnung abgeben. Aber wenn ich in einer Stadt wohne wie Leipzig oder Berlin, auch wenn die Wohnung vielleicht zu groß ist, weil ich jetzt alleine bin mit 80 Jahren, wenn ich die Wohnung verlasse und eine andere Wohnung, da ist die Miete, das kann ich mir nicht leisten.
Absolut. Aber gut, dass du das nochmal so deutlich auch sagst. Ich glaube, das hilft uns allen auch einen anderen Blick dafür zu bekommen, eine andere Denkweise dafür zu bekommen und ja, da sich vielleicht auch mehr für einzusetzen, auch wenn man nicht direkt betroffen ist, so wie ich jetzt. Also ich kann sagen, seitdem ich jetzt auch dich kenne, gehe ich auch nochmal anders durch die Welt sozusagen. Und ich habe schon ein paar Menschen, die gehörlos sind, getroffen und mit denen im Alltag auch zu tun gehabt und habe da schon ganz viel lernen dürfen einfach, ne, auch viel mehr verstanden. Und jetzt habe ich mit dir als blinde Person zu tun gehabt, auch mit einer anderen blinden Dame. Und da habe ich zum Beispiel gelernt, dass es gar nicht so klug ist, Emojis in der Kommunikation zu verwenden, in der digitalen Kommunikation. Es gibt ja eben nicht nur Barrierefreiheit im Alltag, in dem wir uns bewegen, sondern zu unserem Alltag gehört ja mittlerweile auch das ganze digitale Internet, Webseiten, Social Media etc. Und da habe ich, wie gesagt, gelernt, da achte ich jetzt auch bewusst drauf, auch in der Kommunikation mit dir, wollte ich irgendein Smiley irgendwie schreiben in einer E-Mail von uns beiden und dann dachte ich, nein, das kann sie ja gar nicht irgendwie lesen, beziehungsweise ja, ich glaube, das wird halt einfach nicht übersetzt. Vielleicht kannst du uns da nochmal sagen, was können wir, die eigentlich dann gerne mal ein Emoji verwenden, was können wir machen, um das Internet oder unsere eigene Social-Media-Aktivität mehr barrierefrei zu machen? Müssen wir gar nicht vielleicht ins Detail gehen, weil das ist wieder ein großes, großes Thema und es gibt ja Webdesigner und Menschen, die sich vielleicht schon damit beschäftigen und ich sehe auch, wenn ich jetzt auf Social Media aktiv bin, gibt es immer diesen alternativen Text, dass man das Bild beschreibt und ich muss sagen, ich tue mich da selber auch schwer, das Bild jetzt richtig zu beschreiben. Ich habe letztens einen Post gesehen, da wurde es gut vorgemacht, da habe ich gedacht, okay, den Post muss ich mir abspeichern, damit ich weiß, wie das geht. Aber vielleicht kannst du da aus erster Hand nochmal uns helfen und sagen, was dir helfen würde.
Also ich muss erstmal allgemein sagen, natürlich sind wir jetzt in einer digitalen Welt, die Kurznachrichten und ich schreibe ja auch viel E-Mails, bin auf Webseiten und so weiter und so fort, Instagram und sonst wo. Da muss ich sagen, ein grinsendes Gesicht wird mir schon angesagt mit meinem Screenreader. Also Blinden benutzen Screenreader, aber es gibt auch noch assistive Software für Menschen, die keine Maus bedienen können, weil sie die Hände nicht benutzen können oder irgendwas anderes. Und da ist es wichtig, dass man eben weiß, wenn man die Webseiten gestaltet, dass man das eben zugänglich und nutzbar macht. Aber auch man muss dran denken, dass es Menschen gibt, die eben Deutsch nicht ihre Muttersprache ist oder die Lese- und Schreibschwierigkeiten haben. Es wird so viele neue Wörter hervorgeholt, wo ich manchmal sage, hoffentlich wissen alle, was damit gemeint ist. Und das ist auch eine Schwierigkeit, weil wir Menschen haben, die eben schlecht lesen können. Und das, die Zahl ist sehr hoch in Deutschland. Das glaubt man nicht, aber das ist so. Und das ist ein Problem. Das ist auch, wenn ich eine Information weitergeben will, dann sollte ich schon achten, was ich schreibe. Ohne Abkürzung beziehungsweise Begrifflichkeiten, wenn das an die Allgemeinheit gehen soll.
Also beziehungsweise dürfte man jetzt nicht mit BZW Punkt abkürzen?
Bei mir schon, aber wir haben die schwere Sprache, wir haben einfache Sprache, wo ich eigentlich die Forderung habe an Behörden, das in einfacher Sprache zu setzen, weil ich auch manchmal ältere Menschen betreut habe, betreut es zu viel, aber die mich gefragt haben und ein Schreiben hatten vom Sozialamt oder irgendwas, was sie nicht verstanden haben, was ich eben diese Formulierung in diese Verwaltungssprache finde ich fürchterlich.
Und das geht uns allen, glaube ich, so. Also das ist unabhängig, ob mit Behinderung oder ohne. Also genau. Ich lese so einen Brief auch 5-mal.
Ja, und dann gibt's die leichte Sprache. Das ist für Menschen wirklich, die da eine gravierende Einschränkung haben. Das muss ich wissen. Aber ich sollte schon, wenn ich eine Webseite aufstelle, mir genau überlegen, was will ich damit erreichen. Wenn ich nur Fachleute will, dann kann ich das auch in eine fachliche Sprache setzen und hochtrabend schreiben. Aber wenn ich viele Menschen erreichen will, dann sollte ich da schon einfach heruntergehen.
Aber Emojis sind quasi ein No-Go, oder? Für Menschen mit Sehbehinderung?
Nee, meine Technik übersetzt das. Das kommt auch drauf an. Man muss auch sehen, jeder Blinder oder hochgradig Sehbinder, der hat ja eine andere Technik, ein anderes Betriebssystem, einen anderen Screenreader und eine andere Software. Also, und wenn man dann vielleicht noch eine Hörschädigung hat oder sowas, also das ist schon dann ein Problem, das Optimale zu finden.
Kann man ja einfach mal nachfragen bei demjenigen, oder? Das ist doch dann willkommen.
Naja, ich persönlich bin froh, wenn mich jemand fragt, kommst du damit zurecht? Kann ich dir das machen oder sowas? Und ich habe auch gute Mitstreiter, Freunde, wo ich sagen kann, das Formular kriege ich jetzt nicht gebacken, also ich kriege das nicht hin. Ja, da sagt keiner, oh nee, hast das wieder nicht hingekriegt. Das ist halt so, wenn die Technik das nicht hergibt, dann kann ich das eben nicht ausfüllen oder nicht das bestimmte Dinge erledigen.
Und weiß ich ja, dass du, wie gesagt, dich schon sehr lange ehrenamtlich engagierst und wahrscheinlich wirst du dich auch noch sehr lange ehrenamtlich engagieren. Und das stelle ich dir jetzt einfach mal. Und gibt's denn eine wichtige Lektion, die du aus deinem Ehrenamt oder ja, aus deinen verschiedenen Ehrenämtern für dich selbst gelernt hast? Was war so das Prägnanteste vielleicht, was du gerne mit uns teilen magst?
Also es sind mehrere Punkte, wo ich sage, ich habe sehr viel gelernt aus dem sozialen Bereich. Ich bin ja Quereinsteigerin gewesen in den 90er Jahren, weil ja, ich habe ja eigentlich einen ganz anderen Beruf. Ich wusste gar nicht, dass es Wohlfahrtsverbände gibt, soziale Gesetzbücher. Das musste ich alles lernen. Ich bin vielen Menschen begegnet, habe mit denen zusammengearbeitet und es war toll. Und ich habe auch da viel, nicht nur Erfahrung und Wissen mir angeeignet, sondern diese Begegnung mit Menschen und jetzt als ältere Frau die Begegnung mit jungen Menschen und mit anderen, die ganz andere Ansichten haben, Erfahrungen haben, aber auch mit denen ins Gespräch zu kommen, in Diskussion, ob das über die Gesellschaft Politik ist und mit dem zusammen dann gemeinsam was Neues zu entwickeln, das tut einen gut. Nicht einfach nur zu Hause zu sein, eben gemeinsam bestimmte Dinge umzusetzen und was zu schaffen. Und das kann man. In der Demokratie hier kann man sich beteiligen. Und das sollte man unbedingt machen. Jeder sollte da sich mit einbringen, egal wo, ob das im Rettungsdienst ist, im sozialen Bereich, im kulturellen Bereich. Gibt es viele, die Menschen suchen, die sich ehrenamtlich engagieren, die sich einbringen und was gestalten. Also dieses Mitgestalten, das ist schon spannend. Und wenn man dann Erfolg hat, das macht man ja nicht alleine, dann ist das ein ganz gutes Gefühl.
Das ist ein super schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich glaube, wir haben viele Facetten angerissen, wie ich vorhin schon gesagt habe. Wir könnten stundenlang darüber noch sprechen. Aber ich glaube, wir haben von allem, was das Thema Barrierefreiheit angeht, viel mit reingenommen und Denkanstöße gegeben und auch vielleicht dafür gesorgt, dass der ein oder andere von uns allen sein Verhalten oder ihr Verhalten mal überdenkt im Alltagsleben. Und ich glaube, wir dürften alle im Hinterkopf behalten, dass wir alle irgendwie auch Betroffene am Ende des Tages schon sind, weil wir alle irgendjemanden kennen, so auch wenn es um Dreiecken vielleicht ist. Und von daher danke, dass du uns da Einblicke gegeben hast in deine ehrenamtliche Tätigkeit und vielleicht irgendwann nochmal in einer zweiten Folge. Das wäre total spannend.
Ich danke auch.
Was für ein wichtiges Gespräch. Ich nehme aus dieser Folge mit, Barrierefreiheit ist kein Extra, sondern Grundvoraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben. Und ich finde, Petra hat uns sehr gut gezeigt, wie vielschichtig Barrieren im Alltag sein können. Und dabei geht es eben nicht immer nur um bauliche Maßnahmen, sondern vor allem um etwas, das in unseren Köpfen beginnt. Haltung. Wir als Gesellschaft brauchen Menschen wie Petra, die immer wieder daran erinnern, die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen ist ein Menschenrecht und das geht uns alle an. Ich hoffe, auch du kannst ein paar Impulse für dich aus diesem Gespräch mitnehmen oder für dein Unternehmen, für deinen Arbeitsplatz oder für deinen Alltag. Denn Inklusion beginnt mit einem Perspektivwechsel, so wie es Petra auch mit Hansi uns beschrieben hat. Inklusion ist keine Illusion, aber der Weg dahin ist noch lang und wir können ihn nur gemeinsam gehen. Denn eins ist klar,
Eine starke Zivilgesellschaft, die Selbstverantwortung übernimmt, kann die größten Veränderungen bewirken. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass mir gerne eine Bewertung da. Abonniere den Podcast und empfehle ihn weiter. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich auf den nächsten Kommittwoch. Alles Liebe, deine Katja.